我们第二次首先欢迎维达牧师第二次来到我们中间。
Ja, ich freue mich auch, zum zweiten Mal mit meiner Frau hier zu sein und die Gemeinschaft mit euch an diesem Nachmittag zu erleben. Der Predigttext für diesen Sonntag steht im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 1 bis Vers 19. Es ist ein recht langer Text. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war, und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zum Weibe: Warum hast du das getan? Das Weib sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zum Weibe sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Feld essen. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst Erde werden. So danken wir dir, Vater im Himmel, für dein lebendiges Wort und bitten dich, segne unser Reden und Hören. Amen.
Thank you.
Diese Geschichte ist unsere Geschichte. Sie beschreibt unser eigenes Leben, soweit wir unser Leben vom christlichen Glauben her verstehen. Und sie erzählt, wie wir das Paradies verloren haben. Diese Geschichte steht ganz am Anfang der Bibel und sie führt uns direkt auf Jesus Christus zu. Adam und Eva müssen den Garten verlassen und können nicht mehr zurück, weil der Engel mit dem zweischneidigen Schwert den Zugang verwehrt. Und an Weihnachten singen wir ein wunderschönes deutsches Weihnachtslied, das heißt, heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. An Weihnachten mit der Geburt von Jesus Christus hat Gott die Tür zum Garten wieder aufgeschlossen. Ich denke, Sie alle kennen diese Geschichte. Aber lasst uns noch einmal neu diese alte Geschichte anschauen und fragen, wie sie in unsere Zeit, in unser Leben hineinreicht. Die Bibel beginnt mit der Schöpfung. Und ich denke, wir alle denken gern über die Schöpfung nach. Gott hat alles geschaffen, das Universum, Himmel und Erde. Das berichtet uns die erste Schöpfungsgeschichte in 1. Mose 1. Und dann in der zweiten Schöpfungsgeschichte geht es um den Garten. Gott gibt uns Menschen unsere Gestalt, unsere Hände, unsere Füße, unsere Nase und die Ohren. Und dann bläst er den Odem des Lebens in die Nase. Er legt den Garten um ihn herum an mit viel Wasser. Mit Obstbäumen und allem, was zum Leben gehört. Und Adam bekommt nun den Auftrag, diesen Garten zu pflegen und zu bewahren. Und damit hat er ein riesiges Betätigungsfeld. Er soll den Tieren einen Namen geben. Er soll, und das heißt für uns, er soll wissenschaftlich arbeiten, forschen und erfinden. So hat Gott uns Heidelberg gegeben oder Nussloch, dass wir hier den Garten pflegen und bewahren und dass wir an der Uni arbeiten, etwas erforschen und alles den Garten wunderbar gestalten.
Er hat uns Heidelberg, Nussloch, 环境源自，让我们在这里面修理管理源自，在大学里面好好工作、生活、学习。
Oder vielleicht denken Sie jetzt an China, einen wunderschönen, riesengroßen Garten, an dem wir arbeiten, an dem man arbeiten darf, an dem man entwickeln darf. Aber nun erzählt uns die Geschichte von zwei Bäumen in der Mitte des Gartens. Ich war einmal in China und habe dort mir sagen lassen, dass Peking die Mitte der Welt sei. Und hier in dieser Geschichte geht es um die Mitte der Welt, um die Mitte des Gartens. Und in der Mitte des Gartens stehen zwei Bäume, die Gott gepflanzt hat. Der Herr ließ aufwachsen den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Der eine ist der Baum des Lebens. Natürlich ist das bildhafte, mythische Sprache. Aber die Aussage ist klar, Gott pflanzt den Baum des Lebens in die Mitte. Und das heißt, alles Leben kommt von Gott. Der lebensschaffende Gott ist die Mitte von allem. Ich habe mir nicht mein Leben selber gegeben. Ich kann es auch nicht erhalten. Mein Herz schlägt, ich atme, ich bin lebendig. Manchmal braucht ein schwaches Herz eine kleine Maschine zur Unterstützung. Aber wenn das Herz aufgehört hat zu schlagen, nützt auch ein Schrittmacher nichts mehr. Mein Leben ist mir geschenkt. So bekennen und glauben wir es als Christen. Und zwar nicht so einmal am Anfang eine große Uhr, die man aufgedreht hätte und die dann läuft. Zu jedem Atemzug, jeder Pulsschlag meines Lebens ist mir geschenkt von Gott. Nun, neben dem Baum des Lebens steht der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und auch diesen Baum hat der Schöpfer in die Mitte des Gartens gepflanzt. Und er hat zu den Menschen gesagt, ihr könnt alles essen, was hier im Garten wächst, aber von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollt ihr nichts essen. Denn an dem Tag, an dem ihr von ihm esst, müsst ihr sterben. Also der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Nun könnte man es sich einfach machen und sagen, naja, ich lebe ja schon nach den christlichen Grundwerten. Ich bin nicht so einer wie jener von Abu Sayyaf, der den Segler gekidnappt hat und ihm den Kopf abgeschlagen hat, wie wir in der vergangenen Woche gehört haben. Das ist wirklich böse. Ich würde mich eher zu den Guten sehen. Aber die Bibel sieht das nun etwas anders, sehr viel weiter und umfassender. Gut in der Bibel, das ist gelingendes Leben. Ich glaube, in China wäre es 4x8. 4x8. Glück, erfahrene Liebe, ein hohes Alter. Dass wir genug zu essen haben. Dass ich habe, was ich zum Leben brauche. Das ist gut. Und böse, das ist ein schweres, bitteres Geschick. Das ist Krankheit, das ist Leid, auch Katastrophen, Unglück und schließlich der Tod. Gut und Böse, das sind zwei Seiten unseres Lebens. Und im Garten steht dieser Baum in der Mitte. Auch Gott hat diesen Baum gepflanzt. Und so wie der Mensch das Leben in Gottes Hand weiß, so weiß er auch Gutes und Böses in der Hand Gottes und macht sich keine Sorgen darüber. Der Mensch baut und kümmert sich um das Leben um ihn her. Er weiß sich vor Gott, er weiß seine Partnerschaft vor Gott, er weiß seinen Beruf vor Gott und er lebt so ungebrochen, ohne Zweifel und Misstrauen. So ist es gut, so soll es sein, in seinem Vertrauen ehrt er Gott. Und jetzt beginnt unser Text mit dem großen Aber. Ich denke, wir sind uns alle darin einig. Ein ungebrochenes Vertrauen vor Gott, das ist etwas Gutes. Jeden Morgen aufwachen, den Tag nehmen, wie er kommt, und Gott dafür danken. Und nun kommt das Aber, und ich denke, wir kennen dieses Aber. Wir können ja mal aufzählen: Islamischer Staat, Umweltzerstörung, Menschen, die ausgebeutet werden, die missbraucht werden. Aber auch ein misslungenes Lebenskonzept, Menschen, die mir Böses wollen. Und dazu gehört auch Krankheit und Einsamkeit, das Leid und der Tod. So ungebrochen leben wir alle nicht. Das Aber. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu Eva: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Aber Aber zuerst halten wir fest, die Bibel erzählt uns nirgendwo eine Vorgeschichte auf den Vorblättern von einem Engelsfürsten, der sich gegen Gott empört hätte. Die Bibel redet ganz verhalten vom Bösen. Sie erklärt keinen Grund, sondern sie beschreibt einfach. Die Schlange ist geschaffen wie die anderen Tiere. Sie ist listig und sie ist einfach da. Nun können wir Menschen hier in Mitteleuropa uns ein Leben mit und neben Schlange nicht so recht vorstellen, auch wenn es hier einen Schlangenweg gibt. Ein Lehrer in der Trockensteppe Ostafrikas hat mir eine Geschichte erzählt. Er war unterwegs durch den Busch, ein schmaler Weg durch hohes Gras. Da hat sich plötzlich vor ihm eine Kobra aufgestellt und ihn angeschaut. Er war ein frommer Mann. Er hat sich nicht bewegt und nur gebetet. Nach einer Zeit hat sich die Kobra fallen lassen und ist im Busch verschwunden. Plötzlich da die Schlange und für uns Menschen sehr gefährlich. Unsere Schlange hier in der Bibel ist eine fromme Schlange. Sie beginnt ein theologisches Gespräch. Was hat Gott genau gesagt? Wir können uns vorstellen, eine kleine Bibelgruppe. Jeder hat seine Bibel aufgeschlagen und man liest zusammen einen Abschnitt und stellt sich die Frage, was hat Gott gesagt? Und Eva kennt die Worte genau und sagt, jawohl, so hat er es gesagt. Wir essen von den Bäumen, aber den einen lassen wir, esst nicht davon, rührt die Früchte nicht an. Aber diese Schlange führt das Gespräch weiter. Und jetzt wird es brisant. Gott hat euch angelogen, sagt sie. Er hat das nur behauptet, in Wirklichkeit werdet ihr gar nicht sterben. Eure Augen werden aufgetan, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Gott hat in Wirklichkeit Angst, dass ihr selbstständig werdet, dass ihr Gott das Regieren aus der Hand nehmt und selber Gott seid. Gott hat Angst, dass ihr jetzt definiert, was gut und böse sei. Und dann könnt ihr den Garten übernehmen und ihm euren Stempel aufdrücken. Ihr werdet nicht sterben, sondern herrschen. Und jetzt kommt etwas, was wir nicht erklären können, was kein Mensch erklären kann, was unbegreiflich ist. Die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Warum hat Eva so gehandelt? Wenn der Terrorist von Abu Sayyaf seine mit seiner Machete ausholt und dem deutschen Segler den Kopf abschlägt, dann ist das seine Tat, seine Verantwortung. Das kann man nicht entschuldigen. Er schwingt sich auf zum Herrn über Leben und Tod. Da ist eine Grenze und eine von Gott gesetzte Grenze und die wird überschritten. Sie haben das Heilige, die Mitte, betreten und sich selber zur Mitte gemacht. Sie haben den Platz verlassen, den Gott ihnen zugewiesen hat. Werden wie Gott. Sie brauchen keiner mehr, der ihnen sagt, was zu tun sei. Die Christen vor uns haben das den Sündenfall genannt. Der Mensch ist herausgefallen aus seinem Gehaltensein. Der Mensch hat Gott losgelassen. Und jetzt gibt es keine Grenze mehr. Sie können alles tun und sie werden alles tun. Sie sind sich selber ein Gesetz. Ihre Augen öffnen sich, aber was sie neu sehen, ist, dass sie nackt sind. Sie verstecken sich. Sie versuchen sich zu entschuldigen und schieben die Schuld auf die anderen. Und aus dem gnädigen Wort Gottes, der ihnen das Leben eröffnet, wird ein Wort des Fluches. Und jetzt steht das Leben unter einem Schatten. Der Mensch, der sich selbst zum Gott gemacht hat, stürzt sich und das ihm Anvertraute ins Chaos hinein. Wir müssen uns da in das mit den Ohren eines Orientalen vor 3000 Jahren hören, diese Geschichte. Das war damals eine patriarchalische Welt. Der Mann hatte das Sagen. Viele Frauen und Kinder sind bei der Geburt gestorben. Es gab Trockenheit und Hunger und das Leben war oft sehr kurz. Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Dein Verlangen soll nach dem Mann sein. Er soll dein Herr sein und der Acker soll verflucht sein. Mit Mühsal sollst du dich nähren dein Leben lang, Dornen und Disteln soll er tragen, und im Schweiß deines Angesichts sollst du Brot essen, bis du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden.
我必多多加增你怀孕的苦楚，你生产儿女必多受苦楚，你必恋慕你的丈夫，你丈夫必管辖你，地必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦才能从地里得吃的，地必给你长出荆棘和疾病来，你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土里而出的，你本是尘土，终要归于尘土。
Also wir sehen, der Mensch, der sich selber zu Gott gemacht hat, erfährt seine Welt als eine Wüste. Lasst uns darüber nachdenken. Stimmt das denn? Können wir dem zustimmen? Gibt es einen Zusammenhang von dem Abkehren von Gott und der Welt als Wüstenerfahrung? Ist das so? Wir haben uns selber zu einem Gott gemacht. Wir haben sozusagen Gott das Gesetz aus der Hand genommen und deswegen ist die Welt zu einer Wüste geworden. Ich habe vor 2 Wochen in der Hauptstraße ein Buch gekauft. Das Buch stammt von Yuval Noah Hariri. Der ist 1976 in Haifa geboren und ein Professor für moderne Geschichte. Und er hat ein neues Buch geschrieben und dieses Buch genannt Homo Deus. Und das Buch ist zunächst mal ein sehr optimistisches Buch. Er sagt, wir Menschen im 21. Jahrhundert stehen vor einer großartigen Situation. Die großen Probleme, die 3 großen Probleme der Menschheit sind fast besiegt. Hunger, Krankheit und Krieg. Er zeigt als promovierter Historiker auf, wie früher Millionen von Menschen an Hunger starben. Durch Epidemien wie Pest oder Pocken fast ganze Völker ausgelöscht worden sind. Und er sagt, früher haben die Menschen in der Religion Hilfe gesucht. Aber heute nehmen sie ihr Schicksal selber in die Hand. Sie besiegen den Welthunger mit moderner Landwirtschaft. Sie besiegen die Krankheit mit Impfstoffen und einer modernen Medizin. Ja, die Umweltfragen müssen ernst genommen werden. Und dann wird es überraschend, aber jetzt sei die Menschheit dabei, den Tod zu besiegen. Eine Lebenserwartung von 150 Jahren sei möglich, ja wahrscheinlich.
Menschen können 150 Jahre oder
Und vielleicht gelingt es ja den Menschen, den Körper immer wieder zu erneuern, dass wir ewig leben wollen, leben können. So der promovierte Historiker. Und das Buch hat den dazu passenden Titel Homo Deus. Das heißt, der Mensch wird Gott. Der Mensch braucht keine Religion mehr. Er braucht kein Jenseits, er kann ja hier ewig leben. Steht jetzt auf der Bestsellerliste mit dem gleich einem Sprung auf Platz 4. Also Homo Deus, der Mensch hat nicht die Mitte verloren, er hat sich emanzipiert, ist selber die Mitte. Er entscheidet über Gut und Böse und das, so sagt man uns, sei nun gut. Nehmen wir noch einmal die Bibel zur Hand. Das haben die Alten des Glaubens ja schon lange gesagt. Es ist gut, wenn wir uns für den Garten einsetzen, wenn wir uns für die Würde der Frau einsetzen, wenn die Kindersterblichkeit auf Null zugeht. Aber haben wir wirklich damit das Böse besiegt? Ist es nicht gerade der Mensch, der sich in die Mitte stellt, der rücksichtslos die Umwelt ausbeutet, verschmutzt und auf Kosten der Armen lebt? Sollte der Mensch wirklich in der Lage sein, den Fluch, den uns die Bibel beschreibt, mit Wissenschaft und Technik zu überwinden? Unsere Bibel schlägt einen großen Bogen hin zu Jesus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat von der Mitte her gelebt, vom Vater her. Alles in seinem Leben war aus Gott. Auch Jesus ist der Versuchung begegnet. Aber er blieb sogar im gewaltsamen Tod am Kreuz. In Jesus sehen wir ein ungebrochenes Leben aus Gott. In Jesus werden die Kranken gepflegt. Und die Ausgestoßenen an den Tisch geladen. Und unsere Taufe ist uns ein Zeichen der Lebenserneuerung, wo wir uns selber als Mitte der Welt in den Tod geben, um den Weg des Christus zu gehen. Das Herz aus Stein, das sich um sich selber dreht und keinen Gott neben sich will, das ist Vergangenheit. Und der Geist aus Gott, wie am Anfang der Lebensatem Gottes, hat das Neue, das Lebendige in uns eingepflanzt. Das ist nichts Äußeres, keine äußere Kirchlichkeit, sondern eine neue Lebensgesinnung. Das ist keine Philosophie, sondern eine Orientierung an Jesus Christus in der Offenheit gegenüber dem lebendigen Gott. Das ist ein neues, ungebrochenes Verhältnis zum Gott im Vertrauen, dass beides, Gutes und Böses, Glück und Unglück, Segen und Fluch in seiner Hand liegen. Und denen, die Gott lieben, muss alles zum Besten dienen. Natürlich, die Schlange flüstert immer noch, auch heute. Sie sagt, sollte Gott gesagt haben. Lügt dir deine Religion, dein christlicher Glaube nicht etwas vor? Musst du nicht doch dein eigener Herr und Gott sein? Aber im Vater unser beten wir als Christen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Es ist schön, dass wir miteinander das Abendmahl feiern können. Ach, vielleicht muss ich was setzen. Im Brot und Wein ist der Auferstandene lebendig. Feiern wir seine Gegenwart. Es ist ja ein bisschen schwierig mit Gott, wir können Gott nicht sehen. Aber als Christen sind wir überzeugt, dass wenn wir das Brot essen und aus diesem kleinen Becher trinken, dass dann der Auferstandene durch seinen Geist bei uns ist. Dann haben wir Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft untereinander. Und es ist eine gute Tradition der Christen, dass sie vor dem Abendmahl Gott bitten, dass er ihnen das vergibt, was zwischen Gott und ihnen steht und untereinander steht, zwischen was uns voneinander trennt. Und ich lade Sie jetzt ein zu einem Gebet, um das vor Gott zu bringen. Vielleicht stehen wir dazu auf. Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wir beten, Herr, im Licht deiner Wahrheit erkenne ich, dass ich gesündigt habe in Gedanken, Worten und Werken. Dich soll ich über alles lieben, meinen Gott und Heiland, aber ich habe mich selbst mehr geliebt als dich. Du, Du hast mich in deinen Dienst gerufen, aber ich habe Zeit vertan, die du mir anvertraut hast.
你呼召我，服侍你，但我却浪费了你赐给我的时间。
Du hast mir meinen Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie mich selbst. Aber ich erkenne, wie sehr ich versagt habe in Selbstsucht und Trägheit des Herzens.
你赐给我灵舍，让我爱他，如同爱自己，但我承认自己没有做到，而是沉浸在自我和随波逐流当中。Darum
komme ich zu dir und bekenne meine Schuld.
所以我来到你面前，承认我的罪。Richte
mich, mein Gott, aber verwirf mich nicht.
审判我的主啊，不要丢弃我。Ich
weiß keine andere Zuflucht als dein unergründliches Erbarmen.
除了你深不可测的怜悯，我没有其他的避难所。Und
wenn das dein Gebet ist, dann darf ich dir die Antwort Gottes sagen. Der allmächtige Gott vergibt dir deine Schuld, um Jesu Christi, unseres Herrn, willen. Und als ein berufener Diener der christlichen Kirche verkündige ich dir die Vergebung im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und nun lasst uns miteinander das Abendmahl feiern. Allmächtiger, ewiger Gott, du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde, der menschlichen Arbeit. Lass dieses Brot für uns zum Brot des Lebens werden. Schöpfer des Lebens, wir loben dich. Du schenkst uns die Frucht des Weinstocks, das Zeichen des Festes. Lass diesen Kelch für uns zum Kelch des Heils werden. Und wie aus den Körnern das Brot aus den Trauben der Wein geworden ist, so mache uns eine Gemeinde, ein Zeichen des Friedens für diese Welt.
Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, als er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach es, gab es den Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, für euch vergossen zur Vergebung der Sünden. Solches tut zu meinem Gedächtnis.
饭后，又照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。”
Lasst uns gemeinsam das Gebet unseres Herrn sprechen.
现在让我们一起向主祷告。
Vater unser im Himmel, geheiligt. Sie können es gerne auf Chinesisch aussprechen. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wieder geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung. In unserer Kirche ist es üblich, dass vor dem Abendmahl, vor der Austeilung, wir einander die Hand zum Frieden reichen. Ich würde Sie einladen, das auch zu tun und dem Nachbarn zu sagen, der Friede des Herrn sei mit dir.